Die meisten von euch wissen ja, dass wir Sonntag für Sonntag durch das Lukas-Evangelium gehen. Und wir machen heute einen Stopp in Lukas Kapitel 8. Wer die Bibel dabei hat, soll sie aufschlagen. Das ist sicherlich gut, wenn man es dann auch selbst vor sich hat. Lukas Kapitel 8 von Vers 16 bis 21, das ist heute so der Text. Es geht darum, wer gehört wirklich, also wirklich zu dem Herrn Jesus, die wirklichen Verbanden. Manchmal ist es ja so, dass man die Wirklichkeit nicht gleich so sieht oder man schätzt so manches falsch ein. Søren Kierkegaard, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der erzählte einmal eine folgende Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich zugetragen hat oder nicht. Es ging um einen Clown. Im Theater, hinter den Kulissen, brach ein Feuer aus. Der Clown sprang auf die Bühne, um das Publikum zu warnen. Ja? Die Leute aber meinten, es wäre nur ein Witz. Sie applaudierten. Er wiederholte seine Mitteilung und man jubelte noch mehr. Die Leute wähnten sich in Sicherheit. Und doch stand die Katastrophe, ihr Leben jetzt zu verlieren, direkt vor ihnen. Die Leute applaudierten über das herrliche Schauspiel des Clowns und wussten nicht, wie ernst ihre eigene Lage war. Sie nahmen an, die Wahrheit oder die Wirklichkeit wäre, dass der Clown ein schönes und sehr emotionsvolles Theaterstück vorträgt. Aber die Wahrheit ist, dass sie in Todesgefahr sind. Sie denken, dass ihr Leben sicher ist und der Clown ist ja nur ein Schauspieler. Aber es war ganz anders. Lasst uns von Gottes Wort unseren Glauben prägen. Denn im Wort Gottes hat Gott uns selbst gezeigt, was wirklich, wirklich zählt. Und wie wir Menschen unsere falschen Gedanken auch ablegen sollen und müssen. Denn Gott wird nicht auf unsere Gedanken sich einlassen, sondern wir, wenn wir leben wollen, müssen uns auf die Gedanken Gottes einlassen. Im heutigen Bibelabschnitt kommt der erste Gedanke vor, und zwar ein sehr ernster Gedanke. Es wird dir genommen werden, so heißt es hier, was du meinst zu haben. Dabei fordert der Herr Jesus seine Zuhörer auf ihr Gehör zu achten. Sie sollen darauf achten, wie sie zuhören. Wollen wir dies auch heute Morgen berücksichtigen? Ich lese den Text. Da heißt es: Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß und stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hereinkommen, das Licht sehen. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird, und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und man berichtete es ihm und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Das ist der Text. Eigentlich gibt es hier so zwei Abschnitte, die doch miteinander verbunden sind. Einmal geht es um einen theoretischen Teil. Und dann sehen wir, wie der Herr Jesus diesen dann auch sehr praktisch auslebt. Es geht zuerst um die innere Einstellung zum Wort Gottes selbst und dann um die praktischen Konsequenzen daraus. Es geht um das richtige Hören, Vers 18, und um das Umsetzen des Gehörten, Vers 21. Ich habe für den theoretischen Teil die Überschrift gewählt, höre Aufnahme bereit. Die Bibelverse 16 bis 18 sind natürlich in einem Zusammenhang zu sehen. Wenn hier der Herr Jesus von Licht und Lampe spricht, dann soll man doch wissen, was vorher war. Der Zusammenhang ist wichtig, damit wir es recht einordnen können. Licht wird nämlich in der Bibel für ganz unterschiedliche Tatsachen gebraucht. Einmal ist Jesus selbst das Licht. Das wird erwähnt in der Heiligen Schrift. Dann werden die Jünger als Licht der Welt bezeichnet. Licht wird auch als Symbol für absolute Reinheit und Sündlosigkeit und Heiligkeit gebraucht. Das sehen wir hier das Zitat. Licht scheint in die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Finsternis ist also ein Raum der Sünde. Sie ergreift natürlich das Licht nicht, das Reine. Und dann wird auch noch Licht als das Wort Gottes bezeichnet. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Sehen wir? Um den Bibeltext mal grundsätzlich richtig auszulegen, müssen wir den Zusammenhang beachten und nicht durch die ganze Bibel suchen, wo ist überall dieser Begriff Licht zu finden. Denn man könnte dann auf ganz andere Ergebnisse kommen, die mit dem Text gar nicht mehr zu tun haben. Ja? Es kann auch mal dran sein, mal durch die Bibel zu forschen, wo steht überall dieses Wort. Aber das Wichtige ist, in welchem Zusammenhang steht denn das? Ihr Lehrer, die mit der Bibel argumentieren, machen hier in großer Regelmäßigkeit den Fehler, Bibelstellen aus dem Zusammenhang herauszunehmen, diese dann mit den eigenen Gedanken zu füllen und sie dann dir oder mir zu präsentieren. Der wirksame Schutz dagegen ist, lies die Bibel im Zusammenhang und versuche den roten Faden zu folgen. Ja, was steht vorher, was steht nachher und dann weißt du auch, was in der Mitte gemeint ist. Unsere Frage muss deshalb heißen, was war vor diesem Gleichnis von der Lampe? Direkt vorher geht es um den Sämann, der das Wort Gottes ausstreut. Und so erklärt der Herr Jesus dies in Vers 11 und Vers 11 den Menschen, die mit den unterschiedlichen Ackerböden verglichen werden. Das Wort Gottes nehmen diese Leute unterschiedlich auf. Die Folge war, dass auch unterschiedlich diese Böden dann Frucht trugen. Es ging also schon vorher um das Wort Gottes. Wir sehen auch, dass in Vers 18 der Herr auf das rechte Hören einen Fokus legt. Somit werde ich Licht und Lampe schwerpunktmäßig auf das Wort Gottes anwenden. Niemand aber, der ein Licht anzündet, bedeckt es mit einem Gefäß und stellt es unter ein Bett, sondern er setzt es auf einen Leuchter, damit die, welche hineinkommen, das Licht sehen. Gott ist derjenige, der sein Wort der Welt offenbar macht. Das ist also hier einmal deutlich. Ja? Wenn das Licht scheint, dann darf man es nicht zudecken. Gott hat sein Wort gegeben und das muss leuchten. Er zündet das Licht an, er sendet sein Wort und seine Absichten sind klar. Er will, dass sein Wort den Menschen Orientierung in ihrem Leben gibt. Gott hat nicht einfach das Wort gegeben, damit wir die Bibel zuschlagen, sondern damit wir die Bibel öffnen und dass wir darin lesen können. Ja, und dass das Wort unser Leben prägt. Es soll nicht verdeckt werden. Er selbst wird es auch nicht zudecken. Es ist eine Dummheit, selbst ein Licht anzuzünden und dann es mit einem Gefäß wieder zu verdunkeln, oder? Soll man nicht. Ja? Das macht niemand, auch Gott nicht. Und weiter heißt es, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Das Licht bzw. das Wort, was Gott gesendet hat, ist keine Geheimbotschaft, die im Verborgenen erst recht verstanden wird. Das heißt, da gibt es nur so eine elitäre Gruppe, die können die Bibel alleine auslegen und die anderen nicht mehr. Ja? Also das ist nicht gemeint. Ja? Wer meint, das geht nur, ja, wenn man studiert hat und wenn ich nicht studiert bin, wenn ich kein Studium habe, dann kann ich die Bibel nicht verstehen. So hat es Gott nicht gedacht. Gott hat sein Wort, ja, die Briefe, die da drin sind, an ganz einfache Leute geschrieben und nicht an eine Universität geschickt, dass nur die Professoren die lesen können und verstehen können. Ja, so war's. Professoren waren gar nicht im Blick. Ja. Gottes Wort ist offen. Es ist ein Licht für jeden, der sich diesem Licht aussetzen will. Und das ist öffentlich. Und bitte denkt nicht darüber nach, dass Leute euch sagen, ja, da kann nur ein Studierter das richtig verstehen. Das ist falsch. Ja? Die einfachen Leute dürfen das verstehen. So hat es Gott gemacht. Sicherlich gibt es auch schwierige Stellen in der Heiligen Schrift, aber die sind meistens gar nicht so wichtig. Das, was für uns wichtig ist, hat Gott an die Oberfläche gelegt. Das wir es gleich oder bald finden. Ja. Es heißt, jedes offenbare Wort ist für die ganze Welt. Und was Gott nicht offenbart hat, kann man auch nicht im Geheimen ergründen. Christus hat keine Freimaurerloge gegründet. Ja? Christsein ist nicht eine geheime Organisation. Nun die Aufforderung. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Also er hat sowieso nichts, aber das wird ihm auch noch genommen, wenn er merkt, ja, was stimmt denn überhaupt noch? Ich habe nichts mehr. Menschen können sich von falschen Annahmen leiten lassen. Denken wir an das Theater und den Clown. Viele von euch wissen, dass ich mich lange Zeit mit der Gruppe der Zeugen Jehovas beschäftigt habe. Meine Frau und ich haben fast 2 Jahre, wie Sie sagen, ein Buchstudium durchgeführt. Das Büchlein heißt, was die Bibel wirklich lehrt. Kennt ihr das? Oh, leider, ne? Mein Ansinnen war einmal, wirklich zu begreifen. Das war mein Ansehen. Wirklich zu begreifen, was Sie denken und nicht gleich mit Gegenargumenten zu kommen. Dabei habe ich viel gelernt. Ich habe gelernt, wie stark sich eine religiöse Gehirnwäsche auf denkende Menschen auswirken kann. Ein Beispiel. In der Bibel gibt es folgenden, für Sie, den Zeugen Jehovas, wichtigen Abschnitt. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 4. Ja, da heißt es. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte. Diese 144.000 werden von Ihnen, den Zeugen Jehovas, als buchstäbliche Zahl angesehen und auf Ihre eigene Gruppe angewendet. Die 144.000 sind die einzigen Menschen, so sagen Sie, natürlich alle Zeugen Jehovas, die einmal waren und auch noch heute noch ein paar da sind, die in den Himmel kommen. Und das ist Ihre Auffassung. Also wenn heute ein Zeuge Jehovas da sitzen würde, würde er sagen, ja Martin, das stimmt. Du hast unsere Lehre richtig verstanden. Aber wie geht denn der Text weiter? Wir müssen auch schauen, wie geht es denn überhaupt weiter? Dann heißt es, aus allen Stämmen Israels. Aus den Stämmen Israels sind denn die Jehovas Zeugen Juden? Dann wurde mir gesagt, dass dies jetzt anders zu verstehen wäre. Zeugen Jehovas sind das geistliche Israel. Und dabei wurde mir eine Stelle aus dem Römerbrief gezeigt, welche von einem geistlichen Israel spricht. Tatsächlich, da steht was vom geistlichen Israel. Ich fragte dann, wie ist dann aber der weitere Abschnitt in der Offenbarung zu verstehen? Dann heißt es nämlich, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte und so weiter und so weiter. Also 12 Stämme mal 12.000 bis dann unten zum Benjamin 12.000 Versiegelte. Dann fragte ich ja, hier werden doch Stämme genannt. Und zwar einer Zahl 12 mal 12.000, ist also eine zusammengesetzte Zahl. Dann sagten sie, dass dies alles symbolisch ist, was ich hier lese, ja, in dem gleichen Abschnitt. Dann dachte ich mir, also die Zahl 144.000, das ist die wirkliche Zahl. Also wirklich, gut. Aber alles andere ist auf einmal geistlich zu verstehen, also nicht mehr wirklich. Gibt das einen Sinn? Das sogenannte geistliche Israel setzt sich aus verschiedenen geistlichen Stämmen zusammen. Wo gibt es das überhaupt in der Bibel? Wisst ihr, kein normaler Bibelleser, der diese Stelle zum ersten Mal liest, würde darauf kommen, was die Zeugen Jehovas mir gesagt haben. Kein normaler Bibelleser. Ist einfach so. Ja, würde einfach sehen, das sind die 144.000 aus den Stämmen Israels, dann werden die einzelnen Stämme genannt und ich, ja, stehe da einfach davor. Er muss vorher, bevor er diese Stelle liest, liebe Geschwister und Freunde, zuerst mal einen geistlichen Filter gesetzt bekommen, damit er dann diese Bibel gefiltert liest. Das heißt, ich muss zuerst mal erklärt bekommen, ja, wie das alles zu verstehen ist und dann lese ich das und dann denke ich so, wie das zu verstehen ist. Damit er aber das bekommt, was der Filter durchlässt, brauche ich weitere Informationen. Ich kann quasi, wenn ich die Bibel alleine lese, komme ich nicht drauf. Ich brauche das Buch, ja, was die Bibel wirklich lehrt, und das muss ich zuerst lesen und dann verstehe ich dann diese Stelle nach dem Buch. Somit ist dieses Buch ein Filter, was es durchlässt. 144.000 sind wirklich, das lässt es durch, und das andere, ja, das ist geistlich, muss ich anders verstehen. Verstehen wir? Irgendwie schlau gemacht. Deshalb gibt es kein Bibelstudium dort, sondern ein Buchstudium. Man studiert das Buch. Aber das geschieht nicht nur da. Das ist nur ein Beispiel. Wir sind alle in der Gefahr, eine vorgefertigte Meinung zu übernehmen und sie dann als gegeben nicht mehr zu hinterfragen. Ja? Sehen wir, wie wichtig die Aufforderung von dem Herrn Jesus ist? Seht zu, wie ihr zuhört. Das heißt, seid dem Herrn Jesus gegenüber offen. Lasst euch von dem Fleisch gewordenen Wort belehren, dem Herrn Jesus. Ja? Und haltet nicht an euren vorgefertigten Meinungen fest. Lasst sie durch den Herrn Jesus korrigieren. Dazu ist er ja auch gekommen. Wer sich nicht zur rechten Zeit vom Wort Gottes korrigieren lässt, wird dann, wenn es zu spät sein wird, die Wahrheit bitter erkennen müssen. Er bekommt das noch genommen, was er meint zu haben, aber nie besaß. Es gab und gibt keine 144.000 Zeugen Jehovas, die für den Himmel bestimmt sind. Schrecklich für diese Gruppe. Traurig. Und so lehren sie weiter. Nun kommen wir zum zweiten Teil, der Praxis. Tue, was du von dem Herrn Jesus gehört hast. Der Bibeltext ist der zweite Teil. Es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen und man berichtete es ihm und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Wenn seine Mutter und seine Brüder zu Jesus kommen, dann sollten wir fragen, aus welch einem Grund kamen sie eigentlich? Sie waren ja leider nicht immer bei ihm. Das letzte Mal, als Lukas, wir sind ja im Lukas-Evangelium, von der Familie spricht, war dies, als der Herr Jesus als 12-Jähriger im Tempel war. Seine Familie hatte ihn also nicht begleitet. Und jetzt ist die Mutter mit den Brüdern gekommen. Nun, im Markus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 20, wird berichtet, warum sie kamen. Die Szene beginnt da, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern in ein Haus ging. Und da heißt es, und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speisen zu sich nehmen konnten. Also Markus Kapitel 3, Vers 20 habt ihr auch hier an der Wand. Es kamen also sehr viele Leute in dieses Haus, um den Herrn Jesus zu hören. Nun wird der Blick gewendet vom Haus weg. In Vers 21, da heißt es, und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen, also er ist verrückt. Ja? Die Leute, die um ihn waren, das sind die Familienmitglieder. Die gehen nämlich erstmal voraus, ne? Die gehen dahin. Die waren nicht im Haus, sondern hörten es, dass er sich dort aufhält. Und jetzt gehen sie los mit dem Ziel, ihn zu ergreifen. Sie waren nämlich der Auffassung, dass der Herr Jesus wirklich verrückt geworden ist. Außerdem, und das lesen wir weiter im Markus-Evangelium, gab es einen Streitpunkt zwischen den Schriftgelehrten und dem Herrn Jesus. Sie waren der Auffassung, dass der Herr Jesus besessen war. Ja? Steht auch im Markus-Evangelium. Die andere Gruppe, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen sind, also ja, das war schon irgendwo da bekannt. Ja, den müssen wir herausholen aus der Öffentlichkeit, denn er hat ja den Beelzebul, so heißt es hier. Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Hierbei brauchen wir nicht lange uns aufzuhalten. Die Familienmitglieder meinen, er ist einfach verrückt. Und die Spezialisten der jüdischen Religion meinen, er ist besessen. Wie geht's weiter? Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Also seine Familie kommt, um ihn zu ergreifen und aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Sie sind draußen vor der Tür des Hauses und lassen ihn zu sich rufen. Jetzt kennen wir den Zusammenhang und können auch die Worte von dem Herrn Jesus besser einordnen. Jetzt wieder im Lukas-Evangelium. Und man berichte ihm, dass seine Mutter, seine Brüder draußen stehen und wollen ihn sehen. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort hören und es tun. Wie ist es mit Gottes Wort? Wollte Maria und die Halbbrüder von Jesus hier dem Wort Gottes folgen? Wollten sie das? Sind sie deswegen da? Wenn wir jetzt uns innerlich winden und denken, Maria wollte doch immer Gott folgen, dann haben wir eine überhöhte und falsche Vorstellung von ihr. Ja? Lasst uns die Zeugen Jehovas eine Warnung sein. Lest die Bibel und lasst euren Glauben von ihr formen. So mancher liest den Vers 20 und kommt mit den Gedanken der immerwährenden Jungfrau in Konflikt. Ja. Er sagt dann, ja, hier stehen zwar Brüder von Jesus, aber es waren die Neffen. Warum? Ja, weil Maria keine Kinder hatte, das sagt unsere Religionsgemeinschaft. Okay, wer das glauben will, soll es glauben. Die Wahrheit ist eine andere. Wer gehört zu Jesus? Maria und seine Halbbrüder? Was sagt der Herr Jesus denn selbst? Gerade im schroffen Gegensatz macht der Herr deutlich, dass diejenigen zu seiner Familie gehören, die sich nach dem Wort Gottes ausrichten und es in die Tat auch umsetzen. Es sind nicht die, die draußen sind. Sehen wir das? Gut, dass sowohl Maria als auch seine Brüder die Umkehr geschafft haben. Hier rufen sie, dass Jesus zu ihnen kommen soll. Später kamen sie im Glauben zu Jesus und taten das, was er befohlen hat. Das letzte Mal, als von Maria in der Bibel gesprochen wird, ist, dass sie mit den Jüngern, den Halbbrüdern von Jesus, im gemeinsamen Gebet ist. Dass sie nicht mehr draußen ist, sondern sie hält sich dort auf, wo die Nachfolger von dem Herrn Jesus sind. Und das steht in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Abvers 13, da heißt es: Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, jetzt wird es mal erklärt, wer da alles dabei war, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus und Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Hier lesen wir es zum letzten Mal in der Heiligen Schrift von ihr. Ja, dort hielt sie sich auf mit den anderen und mit seinen Brüdern. Die waren also auch noch dabei. Gut. Schön, dass sie die Umkehr geschafft haben. Können wir uns freuen. Wunderbar. Gott änderte das ungläubige und zweifelnde Herz Mariens und das den Brüdern. Und sie folgten dem Herrn Jesus ganz praktisch nach, indem sie hier beten und auf den Heiligen Geist warten. Genau dies hat nämlich der Herr Jesus ihnen befohlen. Zusammenfassend. Wir haben darüber gesprochen. Wer zu dem Herrn Jesus gehört, wer wirklich zu seiner Familie sich zählen darf, sind also nicht die Getauften, ja, nicht die, hat er nicht gesagt. Es wurde ganz deutlich bei dieser Sache, wie stark oder wie eng das mit dem Wort Gottes zusammenhängt. Das Wort Gottes spielt eine zentrale Rolle. Höre deshalb aufnahmebereit auf das, was Jesus sagt. Dabei beachte den Zusammenhang und schiebe vorgefertigte Meinungen mal zur Seite. Lies einfach die Bibel pur. Bete und bitte Gott, dass er dir hilft, und lies sie pur, ohne irgendwelche Schriften. Und dann tue das, was Jesus sagt, tue das Gehörte, sei bereit, das, was du von dem Herrn Jesus verstanden hast, in deinem Leben umzusetzen. Denn der Herr sagt ganz unmissverständlich: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Gott gebe uns alle, da bin ich mit dabei, die Weisheit und den Mut, die guten Wege des Herrn Jesus zu gehen. Amen.